Wow-Show.
Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein.
Man kann auch noch das Meeting verlassen. Stand
ja, überlegst dir gut, überlegst dir gut. Jetzt ist die letzte Chance.
Ich bleib da.
Ansonsten bist du gefangen. Hallo ihr Süßen, bei uns ist keine geringere als Deutschlands erfolgreichste Golfspielerin, Martina Eberl.
Hallo.
Hallo du Süße. Das stimmt, ne? Es gibt keine, die erfolgreicher war bisher als du.
Naja, also es war eine lange Zeit so, aber mittlerweile gibt es jetzt schon mit der Sophia Popov, die die British Open gewonnen hat, und die Caroline Masson, die jetzt doch schon seit vielen, vielen Jahren auf der LPGA erfolgreich spielt und auch Solheim Cups Intros hat. Ich glaube, also von der Erfolgsbilanz her hätten sie mich jetzt schon mal überholt, definitiv. Aber ich gehöre sagen wir mal so, wenn man mit dem erfolgreichsten, das Wort nehme, zu den erfolgreichsten deutschen Golferinnen. Ich möchte mal sagen, ich habe einfach dieses Kapitel Frauen, deutsches Frauen, Profi-Golf und Leistungsgolf mit aufgeschlagen.
Ja, ich würde sagen, du bist definitiv Wegbereiterin.
Kann man so sagen, wenn man möchte, ja.
Sag mal unseren Hörern, die jetzt nicht so stark im Thema Golf verhaftet sind, von wann bis wann warst du denn genau am Start als Golferin mit Haut und Haaren?
Naja, also Golferin bin ich eigentlich, seit ich denken kann, da ich ja mit 5 Jahren zum Golfspielen angefangen habe. Aber
größer, kleiner als der Golfschläger damals wahrscheinlich, ne?
Kleiner als mancher von meinem Opa auf jeden Fall, ja. Aber so, dass ich jetzt sage, ich bin ins Profilager gewechselt, da war ich 21. Also das war meine erste Profisaison war dann 2003. Genau, das habe ich dann 10 Jahre gemacht. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von Professional, sagt man der dazu. Entweder Teaching, also sprich im Unterrichtsbereich, oder eben Spielen, das nennt sich dann Playing Professional. Und das habe ich dann, bis ich dann Anfang 30 war, gemacht. Und dann kamen ja meine Kinder.
Dann kamen die Kinder. Also wir werden heute noch viel hören aus deinem Leben. Aber was ich schon mal vorweg schicken möchte, mir geht's heute mit der Martina natürlich ganz klar um ein ganz großes Wow für uns alle. Wir sprechen heute über mentale Stärke. Ja, weil wenn der Golfer was braucht, ist es ja unter anderem genau das, ja, wenn du direkt auf dem Grün vorm Loch liegst und du hast aber nicht irgendwie 10 Zentimeter oder 20, sondern es sind vielleicht 3-4 Meter, so eine kritische Entfernung, wo du den Ball schon einlochen möchtest, aber du weißt, oh shit, das kann auch so daneben gehen und dann ist es vielleicht ein Turnier und alle glotzen und es ist vielleicht auch noch der letzte, der alles entscheidende Schlag. So, und dann geht es um mentale Stärke. Also das wird uns heute beschäftigen. Und abgesehen davon, Martina, auch dein anderes Wow, das müssen wir unbedingt ansprechen. Wir kennen uns ja jetzt ungefähr, ein gutes Jahr. Und was mir wirklich auffällt, ist, dass du noch mehr Energie hast, als ich es je hatte. So ein ganz krasses Energiebündel bist du. Und das ist natürlich auch ein totales Wow. Ja, wenn man dich sieht, dann geht die Sonne auf. Und dann fühle ich mich auch immer gleich so, als ob ich jetzt einen Marathon laufen könnte. Ja, weil du bist immer so, okay, let's go, let's do it. Und das ist so schön. Und darum gleich mal die Frage an dich, ist es auch etwas, was dich schon immer begleitet oder hast du dir das in irgendeiner Form erarbeitet?
Die Energie? Ich glaube, das habe ich mir so angewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so zurückdenke, als Teenager oder so, hatte ich jetzt nicht diese Mega-Energie, die ich jetzt so verspüre, und diesen Tatendrang und diese unfassbare Motivation, Dinge zu wuppen und zu machen und 24 Stunden einfach auszunutzen. Aber da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass das auch nicht immer positiv ist. Also der Körper sagt dann ja schon auch zwischendrin mal Stopp. Und das muss man auch lernen, dass das
dass es dann auch Stopp heißt.
Ja, genau. Und ich muss das leider auch gerade wirklich lernen, weil man dann eigentlich, man denkt immer wieder, einem läuft die Zeit davon. Also ich bin jetzt auch 40 geworden und denke, okay, gut, jetzt ist die Zeit, nochmal richtig Gas zu geben und Dinge anzuschieben. Aber trotzdem darf man es einfach nicht übertreiben. Aber auf deine Frage zurück, ob ich schon immer so viel Energie hatte. Ich bin schon immer ein sehr positiver Mensch und auch ein Sonnenkind. Ich habe immer schon gern gelacht und habe das Glas lieber halb voll gesehen als halb leer. Aber so, dass ich jetzt wirklich sage, let's do it, ist eigentlich so, seitdem ich im Coaching-Bereich tätig bin. Mhm. Glaube ich richtig, ja. Also ich habe natürlich schon als Profisportler auch viel Energie, brauchst du auch, ja. Also ich meine, was davon, das sieht man eigentlich immer gar nicht. Das ist immer ganz interessant, jetzt zu Olympia, wenn man dann so Berichterstattungen sieht, was eigentlich so da dahinter steckt bei den Sportlern. Das ist ja bei uns auch nichts anderes gewesen. Und da brauchst du schon viel, egal ob es die Reiserei, das Training, die Vorbereitung, das Mindset ist, das kostet ja wahnsinnig viel Energie und die brauchst du dann schon.
Also ist ja spannend. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, so trotzdem dieses Motivierende, ja, das, also dass dir die Energie wirklich so gefühlt aus allen Poren kommt, ist es auch ein Stück weit der Rolle jetzt als Coach geschuldet, habe ich verstanden.
Ja, schon, aber letztendlich habe ich mich ja selber an mich oder mich selber mal ausbilden müssen zum Coach. Ja, wenn ich jetzt einfach sage, also Coach hat sich jetzt heutzutage schon so platt getreten an. Also ich bin Golfcoach, Golftrainerin und auch Fitnesstrainerin, habe aber auch diesen Fitnessbereich mehr ausgelebt in Form, dass ich Frauen helfe, ihr Leben umzukrempeln, indem ich versucht habe, ihnen zu helfen, ihren Körper zu verändern, ihre Lebenseinstellung, weil ganz oft kommt man in so einen Trott, was sich dann letztendlich über, wenn man Gewicht zunimmt, dann äußert, aber letztendlich ist es ja schon auch so eine Lebenseinstellung. Und was ich immer sein wollte, ist ein Vorbild. Und wie gesagt, in der ganzen Fitnessnummer habe ich bis zu über 100 Leute betreut. Und das habe ich mir dann auch tatsächlich angewöhnt, so sein zu wollen, wie ich ihnen gerne als Vorbild sein möchte.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut es geht, oder? An einer Stelle halt zu sagen, okay, jetzt hier bin ich auch in der Rolle des Coaches. Jetzt klack, jetzt bin ich da für die Menschen. Die haben das Beste verdient. Die haben die bestmögliche Zeit mit mir verdient. Und dann funktioniert das erstaunlicherweise auch super gut.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Einstellung, weil ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo man das checkt, dass das der Job ist, ja, dass das deine, also klar, auf der einen Seite Berufung, dass man einfach sagt, ich mache meinen Job gut, weil es meine Berufung ist und weil es das ist, das, was ich am besten kann. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch, das wird auch von dir verlangt. Ja, es ist dein Job, dass du ihn gut machst. Und wenn man das natürlich dann raus hat, dass man diesen Schalter umlegt, auch wenn man vorher vielleicht gerade ein bisschen müde war oder was auch immer, das macht dann eigentlich die Professionalität aus, finde ich.
Und tatsächlich könnt ihr das auch nutzen, ihr Lieben zu Hause. Und wenn ihr vorm Rechner sitzt und wieder mal die 85. Konferenz des Tages habt online und ausgerechnet, das ist jetzt halt leider die wichtigste und ihr seid schon saumüde, aber ihr wisst, es ist verdammt wichtig. So, dann hilft es tatsächlich einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt anschalte, ist es die beste Show, die ich geben kann. Funktioniert 1A. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf deine Zeit als Sportlerin, als Profisportlerin, das ist ja auch eine Rolle, ne? Kann man das auch an- und ausschalten, also so gut zu sein?
Ja, absolut. Das sind Verlinkungen. So funktioniert das hier ja letztendlich am meisten mit Verlinkungen. Ab dem Zeitpunkt, wo du auf dem Golfplatz bist, geht halt dann wie beim Auto Schlüssel reinstecken. Früher hat man ihn zumindest reinstecken müssen. Oder das Knöpfchen drücken, dass man einfach dann den Motor anschaltet und dann geht es halt los, der Fokus. Und dann ist es aber genauso wichtig, auch dann wieder den Motor abzustellen danach. Du kannst ja nicht 24 Stunden, beziehungsweise das ist, also meine längste Zeit, wo man Turniere hintereinander spielen konnte, waren immer so 6 Wochen. Du kannst ja nicht 6 Wochen am Stück konzentriert sein und fokussiert. Da brauchst du natürlich immer diesen On and Off. Button. Mhm. Und das ist dann schon, wenn du dann auf dem Golfplatz bist, beziehungsweise in der Gym oder ja, das sind halt die Zeiten, wo du dann einen Job machen musst.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast mit 20 dann angefangen mit den Turnieren. Du bist dann noch als Teenager Pro geworden und hast gesagt, so, ich mache das jetzt, ne?
Also ich bin mit 21 Profi geworden.
Haben deine Eltern, haben die dich nicht vorher schon vor die Wahl gestellt? Da warst du noch 17 oder so?
Ja, genau, aber da war ich noch Amateur. Also ich habe meine Reife gemacht, relativ jung noch. Da bin ich gerade, ich glaube, noch 15. Ich bin da gerade oder 16 geworden. Und ich sollte eigentlich im elterlichen Betrieb Bürokauffrau lernen. Klassischer, meine Eltern haben einen Schreinereibetrieb. Mein Bruder hat ja den klassischen Schreiner, die klassische Schreinerausbildung gemacht und ich hätte halt quasi den Teil den Part meiner Mama im Büro übernehmen sollen, irgendwann mal. Und da war ich dann genau einmal in der Berufsschule. Und dann kam ich nach Hause, war da nicht so glücklich drüber und habe, wie es der Teufel wollte, genau an diesem Tag einen Anruf vom Deutschen Golfverband bekommen, um mit einem Angebot für die Spitzenförderung, das war ganz neu damals, dass einfach Top-Amateure noch mehr gefördert werden, aber mit dem Manko in Anführungszeichen, dass sie ja kein Studium oder keine Ausbildung an der Seite haben durften. Mhm. Und da war ich 16 und das habe ich dann tatsächlich gemacht, bis ich 21 war. Also 5 Jahre habe ich für den Deutschen Golfverband beziehungsweise für die Nationalmannschaft auf der ganzen Welt gespielt, war aber noch Amateur, habe damit einfach kein Geld verdient.
Mhm. Das ist Golf finanziert sich denn sowas, sag mal? Das ist ja
also
schon mit fetten Kosten verbunden.
Also wenn du natürlich sagst, okay, du, ich war immer so im Schnitt 3 Wochen im Monat unterwegs, es wird alles vom Verband bezahlt, die Trainer, die Reisen, die Flüge, die Orga, also ich musste mich wirklich um nichts kümmern und das wurde alles vom Verband, also, somit hast du schon deswegen keine Kosten und dann habe ich damals noch 500 Mark monatlich Sporthilfe bekommen. Genau, und ich meine damals, also ganz ehrlich, mit 16, 17, 18 ist ja 500 Mark schon ganz schön viel Geld gewesen noch. Und es ist ja heute immer noch, aber trotzdem, wenn du nur eine Woche quasi zu finanzieren hattest, die du zu Hause warst, bist du da ganz gut über die Runden gekommen.
Mhm. Jetzt gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Profisportler und vor allem keine Golf-Profisportlerinnen. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese Welt. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie lebt man denn als Profisportlerin und vor allem im Golfsport? Wie sieht da so ein Tag aus? So ein Jahr?
So ein Jahr? So ein Jahr. Ich könnte dir mal, ich glaube, ich habe es sogar hier im Schreibtisch. Ich habe, wenn du da, also das Jahr planst du erst möglichst von der Tour, kriegst du dein Schedule über deine ganzen Turniere. Und bei den Herren ist es mit Sicherheit anders. Bei den Herren gibt es so viele Turniere, die kannst du gar nicht alle spielen. Die können sich dann, wenn du so eine Tourkarte hast, die musst du dir auch erstmal erspielen. Du kannst ja nicht einfach sagen, du bist Profi und dann spiele ich auf der Tour. Du musst dich dafür erstmal ernsthaft qualifizieren. Das ist schon gar nicht so leicht. Qualifying School nennt sich das dann. Das ist ein eigenes Turnier. Und wenn du das dann geschafft hast unter den ersten 80, hast du quasi deine Tourkarte. Das funktioniert beim Golf wie beim Tennis immer gleich. Und dann kriegst du von Natur eben dein Schedule. Und bei den, wie ich das schon gesagt habe, bei den Herren gibt es mehr. Bei den Frauen gibt es einfach eigentlich so viele, dass du eigentlich alle mitspielen könntest, wenn du auch reinkommst. Du brauchst ja auch immer eine gewisse Kategorie. Also du musst schon eine gewisse Stärke haben, dass du auch bei diesen Majors, bei diesen großen Turnieren jetzt reinkommst. Beim Tennis wären es jetzt die Australian Open. Da gibt es ja auch beim Tennis immer diese Vorrundenausscheidung. Die gibt es beim Golf auch. Oder du bist halt schon qualifiziert. Genau. Und dann suchst du dir deine Turniere, dann machst du deinen Schedule und dann bist du ja schon relativ voll fürs ganze Jahr. Und somit hast du deine Jahresplanung. Ich hatte damals eine tolle Agentur, die mich unterstützt hat mit natürlich Sponsoren, aber auch mit Reiseplanung. Also ich musste mich dann um nichts groß kümmern. Ich hatte da jemanden, der für mich das alles gemacht hat. Das war großartig, weil das ist schon, das habe ich bei vielen anderen Spielern gesehen, wenn man sich da um alles selber kümmern muss, mit der Orga, mit den Flügen, mit dem Hotel, wie komme ich von A nach B und. Das ist ein Wahnsinnszeitaufwand, vor allem, wenn du das jede Woche hast.
Mhm. Und es ist auch nicht mal, das ist ja kein Teamsport, ne, wo du auch noch irgendwie x Kollegen hast, mit denen du da irgendwo hinreist, sondern du bist ja wirklich komplett auf dich allein gestellt.
An sich schon. Du bist schon allein und du hast du spielst immer mit Konkurrenz, also gegen deine Konkurrenz, aber du hast natürlich schon auch, weil sonst schaffst du das eigentlich auch gar nicht, du hast schon auch Leute, mit denen du dich gut verstehst und mit denen du dann auch das Zimmer teilst. Ich hatte dann auch, ich war viel mit Deutschen und Österreichern im Zimmer, aber auch war sehr gut befreundet mit Schweden. Also ganz alleine ist ganz sehr reisen. Gibt es bestimmt Leute, die da so drauf sind, aber für mich war das jetzt nichts.
Für alle, die schon mal Golf gespielt haben, vielleicht seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr gedacht habt, so, ich muss jetzt gleich den kompletten Platz umflügen, kurz und klein hauen, wahlweise den Schläger irgendwelchen Leuten an den Kopf pfeffern oder mich selbst erschießen, weil ich schon wieder den Ball irgendwo hingepfeffert habe. Also es ist ein guter Sport, um mal wieder so richtig demütig zu werden. So, jetzt hast du offensichtlich Talent gehabt, schon als Kleine, dass du da überhaupt da reingekommen bist, weil man muss sich das so vorstellen, selbst sehr, 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 sehr gute Golfer werden in der Regel nicht Profis, weil sie immer noch zu schlecht sind. Richtig?
Ja, aber jetzt muss ich mal kurz noch einhaken, was du gerade gesagt hast mit dem Golf. Also man kann tatsächlich sagen, spiel mit jemandem 18 Loch und du weißt, wie der tickt. Ja. Also das ist wirklich ganz
erstaunlich. Wir beide gehen nie 18 Loch.
ob dieser Mensch Geduld hat oder ob er eine ehrliche Persönlichkeit ist oder hat. Also ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo so viel gepfuscht werden kann wie beim Golf. Mhm. Beziehungsweise wo man auch tatsächlich Nervenstärke sieht. Oder wie oft ich wirklich mit ganz, ganz erfolgreichen Geschäftsleuten gespielt habe, die Unternehmen führen mit 1000 Leuten und die stehen dann am Abschlag und kriegen diesen Ball nicht vom Tee runter und machen sich da echt in die Hose, wo man echt denkt, ja Wahnsinn, also das ist, das bringt dich wirklich back to base, dieser Sport. Kurzes Beispiel genannt, es gab mal einen Spieler, der hieß Colin Montgomery, war Nummer 1 Europa Herren, hat alles gewonnen, 7 Jahre hintereinander Order of Merit, immer wieder die Rangliste gewonnen, da, da, da. Und dann gibt es ja bei uns diesen Ryder Cup, also bei den Herren der Amerika, den sollte man ja, kann man kennen, wenn man auch nicht Golf spielt, Herren, Europa gegen Amerika. Und dann haben sie mal gefragt, was er hat den ersten Schlag gemacht. Und wie gesagt, er hat schon 7 Jahre hintereinander diese Tour gewonnen. Und man hat ihm gefragt, Colin, what did you think on the first hole, on the first shot? Und dann habe ich gesagt, well, I was just hoping not to miss the ball. Also insofern, also diese Nerven, dieses Nervenflattern, dieses Flaue, dieses Katastrophale, dieses oh, schlimme Gefühl hat jeder. Mhm. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage.
Ja, der kürzester Golfwitz. Jetzt kann ich's.
Ich kann's, ja.
Ja, das trifft es so gut. Für alle, die noch nie Golf gespielt haben, sieht es ja immer aus so wie, ne, ich hau halt ein bisschen aufs Bällchen und lauf hinterher. Aber das hat so viel mit Präzision zu tun und auch immer wieder mit, ja, also natürlich nicht auszuflippen, ruhig zu bleiben, sich wieder zusammenzunehmen und zu sammeln für den nächsten Ball. Das ist so ein tolles Training im Grunde fürs komplette Leben.
Es ist absolutes Lebenstraining auf dem Golfplatz. Und ich merke das jetzt wirklich immer, immer mehr, wo ich das Leuten oder meinen Schülern versuche beizubringen. Wobei ich bin jetzt nicht der Coach für ganz von Anfang an, möchte ich mal sagen. Also durch meine Erfahrung als Spielerin fällt es mir schon leicht, Leuten wie jetzt dich zum Beispiel, die schon mal den Schläger in der Hand gehalten haben, nach vorne zu bringen. Aber da dann auch die Geduld und diese Zuversicht mitzubringen als Coach, dass das total normal ist, dass von 10 Schlägen im Training auch mal 9 nicht klappen oder sogar 10 und dass das dann kommt, dass das wird und dass man Geduld haben muss und Zuversicht, ich kriege das jeden Tag mehr mit. Mhm. Aber das ist wie im Leben ja auch, wenn man was Neues anpackt, darf man auch nicht sofort erwarten, dass es sofort funzt. Mhm.
Ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Du machst es ja ganz fantastisch mit dem Coaching. Ja, ich darf das ja auch genießen bei dir. Also selten motivierender und geduldiger, wie sonst erlebe ich dich ja gar nicht geduldig. Ja, immer so Ja, was ist jetzt? Wann sprechen wir? Wann machen wir? Ba, 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 ba. Und da gehst du so auf und bist so da und kümmerst dich zu 500.000% ums kleinste Detail, aber mit so viel Liebe und auch nie strafend, sondern immer, ja, super, okay, jetzt probieren wir es mal so. Also das ist wirklich schön.
Dankeschön. Danke.
Also herrlich. So, genau, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, wo und wie man dich dann auch im richtigen Leben treffen kann. Mhm. Martina. Nochmal zurück zu dir als Profigolferin. Du warst ja dann sehr erfolgreich in Europa und hast dir dann gedacht, Europa ist ja schon ganz schön, aber für die richtig große Karriere, für das richtig große Geld, muss ich nach Amerika.
Tja, so gedacht, ja. Richtig, das war 2008. Also ich hatte wirklich zwei sehr, sehr gute Saisons hintereinander, 2007, 2008. Und da gingen auch die ganzen Knoten auf mit Turniere gewinnen und hatte einen super Caddy, der mich da wahnsinnig unterstützt hat, direkt in Action. Ein super Trainerstab im Hintergrund, also hatte da ein super Team. Ja, und ich meine, the sky's the limit, ja. Und das ist ja auch immer noch so, aber der nächste Schritt stand halt vor der Tür, nach Amerika zu gehen und die LPGA, die amerikanische Tour zu spielen, wo einfach allein durch Nachfrage der Medien das ganz anders gehypt wird mit College Golf, mit in Amerika wird Sport einfach anders gelebt. Ich hatte die Freude, in Amerika auch noch ein Jahr Highschool gemacht zu haben zwischendrin und war sehr, sehr viel Zeit auch im Winter zum Trainieren dort. Und das habe ich einfach auch mitbekommen, wie viel mehr akzeptiert man vor allem als Golfer. Weil bei uns ist es ja immer noch so, der Golfsport wird zwar immer jünger und sportlicher und cooler, aber es gibt halt immer noch diese Vorurteile mit, man muss reich sein, man darf nicht mehr arbeiten, wenn man so viel Zeit braucht. Und das mache ich quasi, wenn ich dann in Rente bin und. Ich kann es auch nicht mehr hören. Und in Amerika ist es einfach total anders und da wollte ich dann auch hin. Und dann hat es halt, habe es probiert, habe alles dran gesetzt, habe sogar gedacht, ich muss noch mal ein extra Portionchen oben drauf setzen mit einem weltbekannten Trainer. Habe mit dem noch Wochen davor der Qualifying School für Amerika trainiert und dann ist es letztendlich, um das Ganze schnell zu machen, mit einem Schlag nach 6 Runden. Jeder, der Golf spielt, weiß 6 Runden. Das sind so viele Golfschläge, die man da macht und es hat letztendlich dann mit einem um einen Schlag nicht gereicht.
Aber es also ein Schlag, wir sprechen über einen. Mhm. Einen.
Einen, genau. Ein Schlag. Der ist dann, aber das war oft bei mir in meiner Karriere oft so, dass es ums, auf gut Bayerisch, ums Arschlecken nicht gereicht hat. Und jetzt in meinen weisen 40 Jahren schaue ich zurück und denke mir, es hat alles was für sich. Und in dem Moment ist es zwar niederschmetternd und zermürbend und alles macht in dem Moment gerade keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, ich habe so viel draus gelernt und ziehe immer noch da Vorteile jetzt draus.
Was hast du denn draus gelernt?
Also das Aufstehen, das habe ich immer wieder lernen müssen in meinem Leben. Das war jetzt nicht das erste Mal mit Amerika, wo ich wirklich aufs Gesicht geflogen bin und dann wieder aufstehen musste. Aber das war hart. Also das ist definitiv dieses Hinfallen, Aufstehen, weiter Golf spielen. Das ist ja eh mein Slogan.
Ist eh dein Slogan, ja. Ja.
Das habe ich da draus gelernt. Letztendlich habe ich draus gelernt, um das davor, die kurze Zeit zurückzuspulen. Ich hatte einen super Trainer und alles, was ich mit ihm gemacht oder mehrere Trainer, was ich mit ihm gemacht habe, war sehr erfolgreich. Und never change a winning team, diese ganzen schlauen Sprüchler, die haben schon ihre Wahrheit und ihren Sinn. Und ich habe mal eingebildet, um dieses Quäntchen noch mehr nach Amerika zu schaffen, muss ich noch einen anderen Trainer noch dazu nehmen. Und das war dann letztendlich ein totaler Schmarrn, weil der hat da nicht da eingehakt, wo ich jahrelang trainiert habe mit meinen anderen Trainern, sondern hat was Neues gemacht und das musste ich dann binnen kürzester Zeit von 6 Wochen versuchen umzusetzen. Das hat halt auch gar nicht geklappt.
Ja, stimmt, das war eine andere Grifftechnik, ne, die er mit dir noch machen wollte.
Eine Grifftechnik, ne? Eine Rotation in den Armen und, was ich noch nie gemacht hatte. Und ich meine, ich habe damals auch nicht gerade erst 2 Tage Golf gespielt. Das war ein Fehler, dass man, und das würde ich jedem mitgeben, dass wenn man eine gewisse Stärke hat, dass es immer fürs nächste Level schon reichen kann. Man muss nicht denken, man muss da jetzt etwas ganz Spezielles machen, sondern mit dem, was man hat, antreten und loslegen. Nicht immer denken, es muss noch besser sein, weil vielleicht reicht es ja schon. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass man mit seiner Stärke und mit seinem Ganzen immer stehen bleiben muss, weil jeder stehen bleiben ist für mich Rückschritt, ist klar. Aber das war so nach dem Motto, mit dem, was ich habe, habe ich gar keine Chance, was total spannend war.
Ist es auch, was war denn das für ein Beweggrund dahinter? Also Arroganz ist vermutlich das total falsche Wort, aber so dieses, ne, warum das Winning-Team nochmal ändern? Was hast du dir gedacht?
Diese Arroganz, da bist du vielleicht gar nicht so weit weg, wenn ich jetzt so zurückdenke. Also ich war da schon sehr gehypt. Ich war dann immer zweite, dritte in Europa zu dem Zeitpunkt, hatte ein super Ansehen, habe zu dem Zeitpunkt auch gut verdient. Es war alles wirklich, alles ist marschiert. Ja, und dann, Mai, dann macht man halt einfach so blinde Moves. Wie jetzt, ich brauche jetzt einen besseren Trainer. Mhm. Das andere ist nicht mehr gut genug und das ist ein absoluter Schmarrn. Mhm. Also, ja, also halt, das sieht man jetzt auch ganz, also ich meine, wenn man jetzt ganz erfolgreiche Tennisspieler auch anschaut. Ich meine, Tennis ist für mich so ein bisschen immer der nächste Sport zu Golf, wie so diese Tour funktioniert, wie das Training funktioniert und so weiter. Und wenn man da mal so guckt bei den ganzen, es gibt natürlich Spieler, die ihre Trainer ganz oft wechseln, aber es gibt Spieler, die immer den gleichen Trainer haben. Aber ich meine, weißt du, da kann ich jetzt Stunden drüber reden, was ich daraus gelernt habe. Ich habe da so viel gelernt. Ich habe daraus gelernt, dass auch jeder Schlag zählt. Das war ist zwar immer so, und wie du auch vorher gesagt hast, das Golf, das ist wie im richtigen Leben. Im Leben zählen auch so viele kleine Sachen, die man immer so als selbstverständlich sieht. Und beim Golf ist es halt jeder Schlag und eigentlich jeder Schlag zählt. Und zum Schluss wird zusammengezählt und wenn einer zu viel ist, dann ärgerst dich grün und blau.
Und das muss man sich ja wirklich nochmal reinziehen. Ne? Also auch zum Thema, wie du heute so schön sagst oder das als Slogan hast, hinfallen, aufstehen, weiter golfen. Du hast es ja die Geschichte jetzt sehr kurz erzählt, aber das war ja ein Riesenaufriss. Ja, von Europa dann nach Amerika mit neuem Trainer und Pip und Pap, Zeitinvest, Kosten, diese riesen Hoffnung. Ich glaube, du hattest auch einen Freund zu der Zeit in Amerika.
2 Jahre in Amerika, ja.
So, das ja auch noch. Also es war alles gepolt auf Amerika. Mhm. Alles. Mhm. Alles. Und dann ist es tatsächlich eigentlich mit einem Schlag
weg.
So, und da jetzt so ein, da möchte ich nochmal hinzoomen, weil also so einfach aufstehen geht, glaube ich, nicht.
Ja, ich habe da schon eine Zeit lang gebraucht und das hat man dann auch sofort gemerkt.
Was hast du dir gedacht, bevor du diesen Schlag gemacht hast und was hast du dir danach gedacht, weißt du es noch?
Naja, also es war ja ein bisschen anders, es war ja so, also wie schon gesagt, das waren ja 6 Runden und ich habe diese erste von den 6, also den Start ins Turnier komplett in den Sand gesetzt. Ich bin ja da wahnsinnig schlecht gestartet. Wenn ich jetzt eine Zahl sagen müsste, es ist schon echt 2008, 2009, ist ja schon ein paar Tage her. Ich habe es auch tatsächlich, so funktioniert ja auch Gott sei Dank unser Gehirn, fast schon gelöscht, dieses Erlebnis. Aber ich glaube, ich habe eine 83 gespielt an dem Tag. Für manche Golfer ein super Ergebnis, für mich ein Weltuntergang damals gewesen. Ja, also für die Nicht-Golfer, ich normalerweise bräuchte ich, wenn man es eine 83 sagt, im Schnitt ungefähr 13 Schläge weniger auf 18 Loch, es sind Welten. Ja, und dann war ich halt Letzte vom Feld und letztendlich war eigentlich das Ding schon nach der ersten Runde gegessen und mein Caddy damals, der hat gesagt, ach, weißt du was, wir spielen jetzt weiter und wir rollen das Ganze jetzt nochmal auf und wir kämpfen jetzt um jeden Schlag. Und eigentlich habe ich dann von hinten her aufgeholt. Und das war alles, dass es dann nur noch ein Schlag war eigentlich ein Riesenerfolg. Weil nach dem ersten Tag hätte ich eigentlich auch sagen müssen, liebe Leute, ich packe da mal meine Sachen und bin dann weg. Mhm. Das bringt jetzt überhaupt nichts mehr, da weiter zu grinden. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag, glaube ich, wenn ich sogar die beste Runde vom Feld gespielt.
Wie hast du das gemacht, Martina? Was war das für eine Energie dahinter? Weil genau das wünschen sich Menschen ja, dass sie das hinkriegen.
Also ganz ehrlich, es war Hopf und Malz verloren. Und dann, also die Hoffnung stirbt zuletzt, möchte ich jetzt mal sagen, dieses Sprichwort. Also es war, obwohl mir klar war, das wird eh nichts mehr, aber vielleicht doch noch. Mhm. Und ich bin halt einfach eine absolute Kampfsau.
Okay, also es war der Challenge. Du wolltest dich nochmal durchbeißen.
Ja, weil aufgeben ist einfach überhaupt keine Option. Und das war in meinem Leben nie eine Option. Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben. Und also es waren ja schon ein paar Stunden mit furchtbar vielen Tränen, die erste Runde. Und dann hat mein Caddy gesagt, komm, wir gehen jetzt Bälle schlagen. Und du machst jetzt einfach das, was du immer gemacht hast. Und das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Und jetzt vergiss das, was du die letzten 6 Wochen versucht hast, dir einzutrainieren. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und dann habe ich am nächsten Tag einfach mit dem gespielt, so wie ich es immer gemacht habe. So blöd oder so, ja, so einleuchtend es jetzt auch klingen mag. Warum hast du das nicht von Anfang an schon gemacht? Aber das am Anfang war, da war alles dabei. Die erste Runde, da war Nervosität dabei, da war Unsicherheit, da war schlechte Technik, da war null Selbstvertrauen da dabei. Also es war einfach eine Mischung aus einer ganz schlechten Zusammenstellung. Und dann am nächsten Tag, das war dann genau das Gegenteil. Das war dann so, leck mich am Punkt. Ich zeige es jetzt allen und ich kann das und ich ziehe das jetzt durch und ich kämpfe, bis vorbei ist. Und so ging es dann. Mhm. Und dann ging es irgendwie, das hört sich jetzt fast ein bisschen märchenmäßig, aber ohne Happy End an. Genau, und dann war es eigentlich so, dass man nach 3 Runden einen Cut hatte, dann nach 4, nach 5. Also auf jeden Fall, ich hatte mehrere Cuts. Das heißt, es sie reduzieren, weil das haben ja 300 noch irgendwas Spieler mitgespielt. Und nach 3 Runden fangen sie an, das Feld zu verkleinern. Und das war dann eigentlich so nach der 2. Runde, da wo ich mich dann einigermaßen wieder so ein bisschen ins zweite Drittel geschoben habe, das Ziel, dass ich diese ganzen Cuts schaffe. Und dass ich sogar 6 Tage durchhalte, das war Wahnsinn. Somit war dann, liebe Sabine, tatsächlich dieses ums Agrat Einschlag verpassen dieser Karte, war eigentlich gar nicht mehr so schlimm.
Es war eigentlich ein mega Erfolg.
Mega. Und das ist jetzt auch schon wieder so, für so viele Sachen im Leben, man kann, wenn man ein Outcome sieht, dann kann man sagen, ja, scheiße, ja, alles ja blöd gelaufen und mei. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt so überlegt, ja, war eigentlich ein ganz guter Erfolg. Mhm. Und wenn ich jetzt so also drüber nachdenke, das hat schon krass wehgetan. Aber mein Gott, es ging ja dann weiter, aber das war dann tatsächlich, jeder, der es kennt, wenn man ein großes Ziel hat und vor allem da sich drauf vorbereitet hin, alles, das wird man jetzt mit Olympia jetzt auch wieder sehen, wenn man so einen Fokus auf etwas hat und man erreicht es nicht oder auch man erreicht es, aber danach fällt es ab. Weil dann einfach die Motivation, natürlich ist immer da, aber die ist dann einfach erst mal kurz unten und dann habe ich auch gebraucht, also 2009. War dann so ein bisschen, dann hat auch angefangen, mein Körper das nicht mehr mitzumachen, wie ich ihn immer geschunden habe in dem ganzen Training. Dann hatte ich eine Sehnenscheidenentzündung, dann hatte ich ständig was. Dann kam der nächste Downhit 2009 durch das, dass ich immer gut gespielt habe, war ich eigentlich im weiblichen Ryder Cup, in dem Solheim Cup drin. Und wie gesagt, dann kam die Sehnenscheidenentzündung im Frühjahr 2009 und dann bin ich da aus dem Team geflogen, war eigentlich schon gesetzt.
Ryder Cup ist so das Geilste, was man mitspielen kann, oder?
Das, ja, also für Männer Ryder Cup, für uns Solheim Cup, absolut. Das ist so die Krönung. Und das war zwei, drei Wochen vorher, da war ich bei den US Open, hat mich die Kapitänin zur Seite genommen, hat gesagt, Martina, das ist mir zu unsicher mit deiner Hand, dass du performen kannst und das musst du leider verstehen. Ja, und dann kam das Nächste, ein paar Monate später. Also es war dann ständig ein Test für mich. Mhm. Und dann war meine erste Tochter unterwegs, dann irgendwie ist dann alles gut geworden.
Okay, und dann hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, quasi.
Ja, also ja, absolut. Der krasse Sportler musste dann jetzt einfach mal pausieren. Die Sportlerin wollte dann auch zurückkommen. Nach 1,5 Jahren, ich habe dann 1,5 Jahre Pause gemacht mit der Linda, habe in der Zeit natürlich sie auf die Welt gebracht, aber auch eine sehr, sehr, also war zu dem Zeitpunkt Münchens größte Golfschule. Die habe ich noch nebenher aufgebaut. Und auch geführt. Und nach 1,5 Jahren wollte ich es dann nochmal probieren. Habe dann aber, wenn man sich überlegt, ich habe so zwischen 8 und 10 Stunden am Tag trainiert früher. Mhm. Dann mit der Linda habe ich dann nur noch maximal 2 bis 4 Stunden trainieren können. Wollte ich auch nicht mehr. Ja? Also ich meine, wofür hätte ich denn sonst ein Kind bekommen können müssen? Also wenn ich dann das gleiche Training wieder habe, wo ich niemanden, wo ich sonst keinen Platz für irgendwas anderes in meinem Leben hatte. Ja, und dann ging es halt auch nicht mehr so gut. Ja? Das ist ja logisch.
Also ganz kurz, liebe Hobbygolfer und liebe Hobbysportler, die Martina hat gerade im Nebensatz gesagt, dass sie täglich 8 bis 10 Stunden trainiert hat. Ja? Und wenn ich das jetzt mal bei mir lasse, ich trainiere Golf ungefähr alle 3 Wochen mal 1 Stunde, wenn es gut läuft, so ungefähr im Schnitt, und erwarte aber ungefähr, dass ich so wie die Martina spiele.
Ja, das machen die
meisten. Bisschen drunter vielleicht. So, aber das ist wirklich mega Dedication, ne? Und das zeichnet ja auch den Pro aus, dass er immer weiter übt wie ein Blöder, auch wenn er schon richtig oder sie richtig erfolgreich ist.
Ja, also du hast ja vorher von der mentalen Stärke geredet. Ja? Mhm. Es ist lustig, dass die meisten von dieser mentalen Stärke, dass sie immer denken, dieser Putt, der rein muss. Ja, das ist diese, natürlich letztendlich, das ist da, wo der Groschen fällt. Aber letztendlich die, oder zuallererst, die mentale Stärke entscheidet sich genau beim Training. Dass man, lass mich kurz überlegen, eigentlich müsste man bereit sein, eine extreme Langeweile auszuhalten. Weil du musst dir schon vorstellen, obwohl es natürlich 1 Million verschiedene Schläge gibt, aber du musst ja doch jeden Tag ähnlich Sachen machen. Also das ist jetzt nicht so, dass du an einem Tag das trainierst und an anderen das und so weiter, sondern du musst dir immer wieder das Gleiche, immer wieder unter 100 Meter, dieses Eingrinden, dieses Schleifen und wieder das Korrigieren und, und. Es ist ja schon immer dieses Aushalten von Boredom, ja, also von Langeweile. Mhm. Das ist die erste mentale Stärke, die man brauchen muss. Mhm. Egal, ob es im Job ist oder in einem Sport, dieses Gutwerden, das ist immer die Wiederholung. Und das muss man aushalten. Und viele sagen, jetzt habe ich 1 Stunde bei dir geschlagen, jetzt reicht's.
Ja, kenne ich im
Du sagst schon, es ist noch 20 Minuten, ich glaube, es reicht.
Also jetzt spüre ich schon meine Hand so ein bisschen. Ja? Jetzt kann ich auch mal eine Pause machen. Das ist ein interessanter Ansatz. Da hast du natürlich total recht. Ne? Also mentale Stärke ist ja eigentlich auch viel, glaube ich, Gelassenheit kommend aus der Wiederholung. Kann man das so sagen?
Ja, also halt diese mentale Stärke sind einfach ganz viel verschiedene Bausteinchen, die Fähigkeit eben so dieses Ausgrinden
von. Was ist ein Ausgrinden?
Du musst dir vorstellen, so eine Bewegung, sagt man wissenschaftlich, braucht, egal was es für eine Art Bewegung ist, ob es eine große Bewegung ist oder eine kleine Bewegung, wie oft fällt ein Kind hin, bis es richtig laufen kann? Ja? Also 10.000 Mal ist die Wiederholung, sagt man, bis das Muscle Memory das automatisiert. Mhm. 10.000. Und das ist jetzt aber nicht 10.000 Mal einen Ball schlagen, sondern es ist 10.000 Mal an das Denken, während du den Ball schlägst. Mhm. Ja, das sind ja teilweise ganz kleine Gedanken, Spüren, da. Das ist Grinding, ja, dieses Einschleifen. Genau. Aber das ist, also mentale Stärke, finde ich, ist ein Riesenbegriff. Ja, ob das jetzt diese Leidensfähigkeit im Training ist, dann aber auch eine mentale Stärke, dass man von Woche zu Woche reist. Ich war 295 Tage meistens unterwegs, knapp unter 300 waren es immer. Das ist eine mentale Stärke, das durchzuhalten. Ich bin vom Sternzeichen Krebs, ich bin wahnsinnig gern zu Hause, hatte viel Heimweh. Mentale Stärke ist natürlich dieses positive Denken, dieses, auch wenn es einem nicht gut geht, dass oder wenn man den Ball nicht gut trifft, dass es erfolgreich werden kann, dass man die Flinte nicht ins Korn schmeißt, wenn die Tage vorher nicht gut waren. Also mentale Stärke und letztendlich, klar, when the going gets rough, also wenn es wirklich hart wird, dass du halt cool bleibst.
Aber ja, das ist jetzt halt sehr einfach gesagt und nicht ganz so einfach getan oft.
Nein, um Gottes Willen.
Wir gehen genau dazu mal jetzt mal wieder hin, zu der Szene von vorhin. Also du bist jetzt auf dem Grün und da vorne ist die Fahne. Es sind so ungefähr 4 Meter, würde ich jetzt mal sagen. Der Ball kann gut reingehen, aber natürlich braucht man da schon jetzt Eier, vor allem wenn da ganz viele Menschen zugucken drumherum. Was macht jetzt so ein Profisportler wie du in so einem Moment, um das Ding möglichst reinzumachen?
Naja, also es ist ja eine absolute automatisierte Routine, die dann eintritt. Aber wenn jemand mental unterwegs, gut unterwegs ist und auch sich damit befasst hat, gibt es den Ausdruck Control the Controllables, ja? Dass du einfach sagst, entschuldige, dass ich immer einfach sage, weil einfach ist es tatsächlich nicht, aber man muss sich auf den Weg, auf die Sachen konzentrieren, die man tatsächlich kontrollieren kann. Ob der Ball dann letztendlich reingeht, das hat man selber ja nicht unter Kontrolle. Was kann ich tun? Und das kannst du übrigens im ganzen Leben projizieren, diese Vorhergehensweise im Kopf und dieses Denken. Was kann ich jetzt tun, wenn ich so einen Putt habe? Du hast gesagt, er ist 4 Meter. Gut, 4 Meter. Jeder, der Golf spielt, weiß, dass die Fläche ja nicht immer eben ist, sondern dass es so Ondulierungen gibt. Ich kann mir anschauen, wie der Ball laufen wird. Geht es bergauf, geht es bergab? Wie läuft das Gras? Wie steht das Loch? Die Geschwindigkeit von dem Grün, von dem Gras sollte ich ja so ein bisschen drauf haben. Aber auf jeden Fall kann ich mich von mehreren Seiten drauf einstellen, mir das vorstellen, visualisieren, dann diese Affirmation, dass ich mir auch selber noch sage, ich kann das, ich mache den jetzt rein. Es ist die positive Einstellung, die ich mir selber noch in ein Selbstgespräch bringe. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, wie man sich drauf einstellen kann. Mhm. Und dann letztendlich kann ich mir eine Linie auf dem Ball gezeichnet haben. Diese Linie richte ich mir aus, wo ich hinzielen möchte. Dann mache ich meine Probeputts, stelle mich hin, versuche diese Linien übereinzustimmen von meinem Schläger zum Ball, nochmal zum Ziel zu schauen und versuche meine Routine, die ich bei jedem Putt gleich mache, durchzuziehen. Und dann ist der Ball weg und alles, was dann passiert, ist out of my control. Ob dann die Windböe, du wirst jetzt lachen, beim Putten, wenn du in Schottland oder in England oder jetzt zum Beispiel heute, wo es draußen so wahnsinnig stürmt und das Gras ist sehr niedrig, wird der Ball beim Putten auch vom Wind mitgenommen. Wenn jetzt da der liebe Gott mal kurz dagegen pustet, ja, das kannst du überhaupt nichts dagegen tun, ob er im Loch eine 360-Grad-Runde macht, wieder rauskommt.
Sowas gibt's auch.
Oder einfach nur einmal auslippt. Aber es gibt genau solche Sachen, wo er auch von der Seite einfach mal nur so reinploppt, wo er bei einem schlechten Tag mal liegen bleibt. Das sind alles Sachen, die hat man nicht unter Kontrolle. Und letztendlich, man muss sich darauf konzentrieren, was man kontrollieren kann. Und das ist, wie gesagt, nicht nur im Golf so, das ist im ganzen Leben so. Das ist, wenn man besserer Mensch werden will, wenn man Gewicht verlieren möchte, wenn man mehr Sport machen möchte, wenn man im Job erfolgreicher werden möchte. Meine Einstellung, sollte man sich auf den Weg dorthin konzentrieren. Was kann ich denn persönlich wirklich dazu beitragen, dass dieser Outcome passiert? Wenn ich die ganze Zeit sage, ich will jetzt, dass der Ball ins Loch geht, aber nichts dafür tue, dann wird halt auch nichts passieren. Aber wenn ich mich das gerade alles aufgezählt habe, ich bereite mich gut drauf vor, ich tue alles, was in meiner Kraft steht, und dann muss ich es machen. Was dabei rauskommt, muss ich akzeptieren. Da kann ich auf den Kopf stellen.
Ja. Und Martina, was machst du so gegen den Quatschi im Kopf, der dann immer wieder sagt, also bitte scheiße, das wird doch jetzt nichts. Und oh Gott, alle gucken. Und wenn ich den jetzt nicht reinmache, shit.
Genau das, was ich gerade gesagt habe. Dass du hast ja deinen Ablauf. Ja, also das, beim Golf nennt sich das jetzt diese Pre-Shot-Routine, wo du quasi, je besser der Spieler, desto auf die Sekunde genauer ist eigentlich dieser Ablauf. Ich kann dir auch heute noch ganz genau vormachen, wenn wir zwei bei der nächsten Trainerstunde sind, mache ich dir das mal vor. Ich kann dir das fast auf die Sekunde genau alles gleich durchziehen. Und diese Pre-Shot-Routine, diese Routine, diese Vorbereitung, die zum diesen Weg, von dem ich gerade gesprochen habe, gehört, die ruft man dann eben auch ab, wenn das Surrounding. Und wenn da jetzt Leute sind, wenn der Mitspieler wieder in sein Backroom gruscht und was auch immer, wenn
man. Machen die das so, um abzulenken und so?
Nein, manche sind einfach ein bisschen Larifari unterwegs und die denken da einfach nicht dran. Dann fangen die wieder zum Ratschen an. Da kann man zwar schon mal sagen, könnte es mal kurz ruhig sein.
Oh, Müsli-Riegel essen, so mit so ganz großen Nüssen drin, so.
Genau, aber das gibt es tatsächlich mehr im Amateurbereich. Also bei den Profis gibt es jetzt eher weniger. Aber oder man spielt mit Leuten, mit denen man eigentlich gar nicht so gut zurechtkommt. Bei so Turnieren wird man ja so zusammengewürfelt. Oder man spielt mit Leuten, die langsam sind und man ist aber schneller unterwegs oder andersrum. Auf sich selbst konzentrieren, auf die Pre-Shot-Routine, auf das, was man immer macht, konzentrieren. Und das ist eine Bubble. Und genau, das ist dann quasi dein Weg, das abzurufen.
Sag mal, du hast vorhin mal deinen Caddy erwähnt, gerade als es um die Amerika-Geschichte ging. Für alle, die jetzt dem Golfsport nicht zugetan sind und sich denken, what the heck ist Caddy? So, das ist der oder diejenige, eigentlich sind es meistens ders, oder? Auch im Profibereich. Ja. Die hat eigentlich die größte Vertrauensperson überhaupt für dich, die wichtigste Person auf dem Platz, oder?
Ja, schon, weil also dieses Vertrauen baut sich ja mit der Zeit erst auf.
Also es ist derjenige, der die Schläger anreicht quasi, trägt.
Ja.
Ja, eigentlich sieht er aus wie so ein Depp, der halt hinterherläuft mit den Schlägern, aber also weit gefehlt.
Ja, also ich kann dir mal unterschiedliche Caddy-Formen sagen.
Oh ja.
Also ganz früh, als ich noch Amateur war, hatte ich immer wieder Freunde von der Schule oder meine Spätzchen dabei. Die waren halt dabei mit und die fanden es mal cool, auf dem Golfplatz zu sein. Die haben von hinten und vorn keine Ahnung gehabt.
Oder die fanden dich cool.
Vielleicht auch. Nein, noch dazu. Aber letztendlich war es halt dann wirklich cool, und ein bisschen Gaudi zusammen zu haben. Mhm. Dann, wenn ich Profi geworden, hatte wirklich nicht so viel Geld und war dann immer wieder froh, wenn meine Mama mal mit zwischendrin dabei war, weil sie mich dann auch das Hotelzimmer bezahlt hat.
Ja.
Und hat mir dann natürlich auch Caddy gemacht. Natürlich jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, wie man aus dem Fernsehen kennt. Sie musste damals mein Bag nicht tragen. Sie durfte es auch ziehen auf so einem Trolley. Und das war dann eigentlich so eine Art Vertrauensperson für mich. Ja, da war ich halt, das war am Anfang von der Tour. Das war so ein bisschen out of my comfort zone noch alles. Viele neue Gesichter, so viel höheres Level. Und es war ganz schön, die Mama manchmal dabei zu haben. Die hat mir jetzt beim Golfspiel nicht so viel geholfen.
Mhm.
So, und dann ging es weiter. Der nächste Caddy von der Art her, das war dann vom Golfclub so mein Mannschaftspart, also mein Viererpartner vom Golfclub Wörthsee, wo ich hier ursprünglich herkomme. Der Martin, der hat mir in seinen Semesterferien dann immer Caddy gemacht, selber sehr, sehr guter Golfspieler. Und der hat mir dann tatsächlich so immer geholfen. Mit dem habe ich auch dann 2007 mein erstes Turnier gewonnen. Der konnte mir dann auch schon Ratschläge geben, also viel. Ja, das war dann schon wirklich eine Vertrauensperson. Und das war eigentlich auch so mein bester Freund damals. Also das war dann so ein bisschen Komfortmensch und aber auch Helferlein in der Not dabei. Ja.
Also das ist dann der sagt, du guck mal hier, Wind aus Süd-Südwest, ungefähr 35 km/h, du solltest jetzt mit dem Schläger X nach Y schießen, oder?
Ja, letztendlich, der Spieler redet laut meistens, ja, beziehungsweise der Caddy-Rechner stand schon aus, das muss jetzt wahnsinnig schnell gehen, das wird abgeschritten, du hast Anhaltspunkte auf dem Boden gesprüht oder was auch immer das sind, dann hast du ein Yardage-Buch, so nennt sich dieses Büchlein, wo alle Nummern und Zahlen drinstehen, Entfernungen zum Grün, und da muss schnell addiert, subtrahiert werden, schnell ausgerechnet, dann kommt die Fahne noch dazu, dann musst du den Wind noch mit einberechnen, dann was man auch nicht vergessen darf, wenn man in der Schweiz spielt, fliegt der Ball anders wie in Spanien. Genau, also so ganze Kleinigkeiten. Der Caddy rechnet parallel mit dir mit. Du als Spieler bist dafür verantwortlich, auf jeden Fall. Aber der Caddy ist dann letztendlich der dann zum Schluss, wenn du eine Frage hast, sagt ja oder nein. Also die Final Decision macht immer der Spieler. Aber der Caddy ist dann schon so ein Backup. So, und das war jetzt der Martin. Der hat dann seinen letzten Dienst getan und war dann fertig mit seinem Studium, und dann hatte ich tatsächlich einen professionellen Caddy danach, den Paul, einen Engländer, der hat damals in Sunningdale in London einen Golfplatz schon Professor, so wirklich berufstechnisch gecaddied. Und das ist halt dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn jemand das professionell macht. Der läuft schon 10 Meter vor dir, beziehungsweise der weiß dann auch in ganz kritischen Situationen, wie er sich verhalten muss. Mein Caddy hat mir, also der Paul hat mir dann tatsächlich so leid getan, weil ich war wirklich ein Diener der Sex in the City Gemeinschaft. Mhm. Und ich habe mir jeden Abend mindestens 2 bis 3 Serien von Sex in the City reingeschaut. Was willst du machen, wenn du das ganze Jahr unterwegs bist? Und dann habe ich ihm natürlich immer im Laufe der Runde mal von diesen Serien erzählt. Der Arme, der kannte sich total gut aus. Der wollte das eigentlich gar nicht hören, aber ich habe ihm das halt erzählt und das hat mir gut getan, mit dem immer so zu reden.
Ja.
Aber letztendlich, Spaß beiseite, hat er mir bei den Turniersiegen, die ich hatte, immer, also ohne Paul hätte ich das nicht immer geschafft. Das war dann schon der die hinten raus, das Fünkchen, was noch gebraucht wurde.
Du, und worauf hast du da so, weil nochmal, das ist eine riesen Vertrauensperson, auch in dem ganzen Spiel, eigentlich, also macht er ja den, entscheidet er mit über Sieg oder Niederlage, ja. Wie hast du dich, also gab es da wie eine Art Casting oder wie hast du dich mit dem eingeschwungen, dass ihr so eine tolle Gemeinschaft geworden seid?
Eine super Frage. Das ist, weil das denken die wenigen mal. Die meisten denken jetzt mal einen neuen Caddy. Also ich habe den Paul dann im Jahreswechsel von 2007 auf 2008 gefragt, am Ende, nachdem es klar war, dass der Martin aufhören muss. Und der Paul, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so von seinem Auftreten. Der war lustig, hatte eine Stabilität als Bursch, wo ich gedacht habe, der kann mein schweres Bag auch gut tragen. War jung. Das ist wie so ein Golfschläger. Der Caddy muss einem schon auch gefallen. Was?
Natürlich. War der auch rosa, oder?
Macht der keinen Sinn.
Oder Pink?
Der hieß, das ist lustig, dass du es jetzt sagst, aber oh Gott, dem sein Spitzname war Pinky. Ja? Aber who knows, warum eigentlich? Aber gut, wir sind immer noch in Kontakt. Der Paul. Den habe ich dann im Winter nach München kommen lassen, mit dem ich dann nach Bad Griesbach. Weil damals war es das einzige Indoor-Leistungszentrum in Bad Griesbach. Und dann haben wir ein paar Tage zusammen trainiert, haben auch den Justin, meinen Mentaltrainer, noch dazu genommen und haben dann relativ schneller Zeit versucht, zusammenzukommen von der Einstellung, was mein Ziel ist, das Mindset und. Und dass man sich halt einfach auch kennenlernt. Aber weißt du, Sabine, man verbringt so viel Zeit miteinander. So, also ich meine, 18 Loch sind ja doch immer 4-5 Stunden. Also so eine Golf, also soll ich dir mal so eine Woche erzählen? Ja? Also ich meine, man kommt am Montag an, am Dienstag ist Training, den ganzen Tag mit 18 Loch. Dann am Mittwoch spielt man Pro-Am mit den ganzen Sponsoren der Turniere. Da trainiert man vorher oder danach und spielt 18 Loch mit den Sponsoren. Dann Donnerstag, Freitag Training, vorher, nachher 18 Loch spielen. Wenn man den Cut geschafft hat, dann spielt man Samstag, Sonntag 18 Loch und da ist dann nicht mehr so viel Training. Und wenn man den Cut nicht geschafft hat, was ich zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank meistens gemacht habe, aber trotzdem, falls nicht, dann trainierst du wieder Samstag, Sonntag den ganzen Tag. Und der Caddy ist immer dabei. Mhm. Der ist es ist dem sein Job, da dabei zu sein.
Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich komme jetzt spontan auf den Film Bodyguard, ist da nicht auch die Chance gegeben, dass man da mal schwupps sich in den verknallt?
Bestimmt. War jetzt bei mir nicht der Fall. Aber das gibt es oft. Also es gibt oft, dass Spielerinnen ihren Partner am Back haben. Ich hatte tatsächlich ja 3 Jahre einen amerikanischen Freund, der auf der LPGA gearbeitet hat. Der hat dann immer in seiner Off-Zeit bei mir gemacht. Das hat nicht gut geklappt. Mhm. Das muss man auch echt packen. Also, weil ganz oft sagt man dann auch Sachen, die man nicht so meint. Einfach, wenn man dann in Rage ist, wenn einfach was nicht geklappt hat oder wenn dann wirklich was gerade in die Hose geht, dann sagt man zu seinem Caddy wirklich Sachen. Das müssen sie auch abhaben können. Aber wenn du es zu deinem Partner sagst, ist es echt doof. Mhm, ja, also das gibt schon, dass es da Pärchen gibt. Weißt du, man ist ja da in so einer Gemeinschaft, mit der man dann halt reist. Da passieren schon lustige Sachen.
Ja. Okay, so ein paar Geschichten aus dem Hotel bleiben im Hotel.
Ach du, Ja, ja. Also sagen wir so, es sind Leute, es sind ungefähr 200 Menschen, die jede Woche rumreisen. Mhm. Mindestens 200, weil dann kommt ja noch die Tourstaff auch noch dazu. Mhm. Also, aber es ist schon nicht schlecht, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, jetzt mal unabhängig von was anderem, aber wenn man dann einfach sagt, es ist eine Family. Und das war bei mir so hart. Ich war mit der Linda damals relativ flott schwanger, mhm. Überraschend auch. Und dann ging es mir aber wirklich, wirklich, wirklich schlecht dabei. Und dann musste ich in Holland mitten im Anfang Juni, musste ich abbrechen, bin heimgefahren, habe keinen Golfschläger mehr angelangt und dann war ich weg. Nach 8 Jahren jede Woche mit den gleichen Leuten, habe mich nicht verabschiedet, gar nichts. Und alleine deswegen musste ich eigentlich nochmal dann zurück.
Ja, verstehe ich.
Genau.
Sag mal, wenn du jetzt gerade so über das Rumreisen sprichst, ne, du hast mir mal erzählt, dass es ja, wenn man jetzt die Männer anguckt und die Frauen, das ist ja ein himmelweiter Unterschied, auch was die Preisgelder anbelangt und generell das Geld, das im Umlauf ist. Als Frau muss man da noch viel mehr kämpfen, um da ein paar Kröten zu verdienen, ne?
Ja, es ist leider so. Also
woher kommt das?
Also in Europa ist es definitiv so, es wird jetzt langsam auch tatsächlich besser, da die Attraktivität zunimmt, mhm. Also ja, das Interesse auch der Medien und der Sponsoren, Möglichkeiten zu sehen. Ja, also bei uns Frauen fehlt definitiv die Präsenz in den Medien, ja, also im Fernsehen. Bei den Herren geht es jetzt nur in Europa noch, da wird man auf, bei uns jetzt in Deutschland auf Sky gezeigt. Das sieht man ja bei, also Damengolf gibt es auf Golf-TV manchmal noch, aber es ist wahnsinnig schwierig zu sehen. In Amerika zum Beispiel gibt es den Golf-Channel, da wird Damengolf, Herrengolf, Seniorengolf, da wird alles 24 Stunden lang gezeigt, da wird alles gleich gepusht. In Amerika kriegst du extrem viel, viel höhere Preisgelder als hier, auch für die Frauen sind die Männer immer noch viel größer. Aber so am einen Teil auch gerechtfertigt, weil die Dichte der Männer nicht vergleichbar ist wie bei den Frauen.
Ja, ja, die hauen ja da zum Teil auch Dinger raus, ey.
Ja, das
ist der Deschambon. Ja. Also die hauen ja. Französische Leistungskost. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. 300 Meter und noch weiter. Das ist ja total krass.
Klar, das ist ein Freak, der Deschambon, aber letztendlich, weißt du, den Ball treffen tut jeder. Jeder haut Dinge raus und jeder haut sie weit. Letztendlich sind es dann doch die Skills, die im Kopf abgehen, aber auch im kurzen Spiel beim Putten. Der die weitesten Drives haut, hat zwar einen Vorteil, indem er kürzere Schläge ins Grün hat, aber letztendlich die wenigsten Putts haben, sind immer noch die immer gewinnen. Mhm. Also so kurzes Spiel und sind wir wieder bei der mentalen Stärke. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren eigentlich erfolgreichsten Athleten aller Zeiten in Deutschland anschauen, den aber so wenig kennen, der Bernhard Langer. Wenn man den anschaut, das ist eigentlich unfassbar, was der leistet. Der mit seinen, wie alt ist er jetzt, Mitte 60?
Mhm. Ein Augsburger.
Ein Augsburger,
ja.
Genau. Ein Asket, ein ganz, ganz toller Mensch auch. Aber auch, der ist jetzt nicht der da, wo er jetzt ist, weil er den Ball so weit haut, sondern weil er einfach alles sehr, 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 sehr gut kann. Mhm. Genau. Aber noch auf die Frage mit der Kohle zurück. Es ist schon gerechtfertigt in der einen, dass die Männer mehr vergleichen, aber die Relation ist Wahnsinn. Weil man muss ja schon, also mein Sitz im Flieger kostet das gleiche wie von einem Mann. Und mein Hotelzimmer kostet das Gleiche. Und da muss man halt immer wieder drüber nachdenken, dass wir ja trotzdem die gleichen Kosten haben oder den gleichen Aufwand wie die Männer auch. Genau, also es ist ja immer noch so ein bisschen das Hoffen. Also ich wünsche es allen Frauen, Golferinnen, dass wie der Verlauf bei uns in Deutschland mit dem Frauenfußball war. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo Frauenfußball im Fernsehen war, hat sich alles verändert. Mhm. Who knows, ob das jemals so passieren wird. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass jeder mal in seinem Leben einen Golfschläger in der Hand gehalten hat.
Oh ja, und es gibt natürlich ganz fantastisch Ton mit der Martina. Wo und wie das geht, dazu gleich. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, ne, du hast ja auch so spannende Begegnungen mit so vielen tollen Leuten gehabt. Darüber sprechen wir nächstes Mal drüber. Ich würde sagen, im Frühling daten wir uns wieder ab, weil du hast ja nicht nur Bernhard Langer gut kennengelernt, du hast auch mal Tiger Woods getroffen.
Oh Gott,
ja? Oh Gott, ist schon ein guter Kommentar. Die Geschichte heben wir uns noch auf. Dann Olli Kahn kennst du auch, ne? Und ein paar andere Sportler, von denen wir auch total viel lernen können, die du auch in ganz speziellen Momenten kennengelernt hast.
Mhm.
So, also das wird noch dann ein weiteres Zuckerl. Aber jetzt schauen wir doch mal genau dahin, wo wir dich heute greifen können. Du hast gerade gesagt, du bist mittlerweile Fitnesscoach, Fitness- und Ernährungscoach. Du bist nach wie vor Golfcoach und du machst ja auch Vorträge. Ja, also auch das ein neues Kapitel im Leben Martina Eberl, kann ich wärmstens empfehlen. Die Frau ist eine absolute Energiebombe und ihr merkt ja schon, ja, wunderschön, was sie für Geschichten drauf hat. Das lohnt sich immer. Und wenn ihr mal eine Fitness- oder eine Golfstunde bei ihr nehmen wollt, wo könnt ihr das tun? Wo trifft man dich?
Also, das war sehr, sehr nett, danke. Also, ich bin ganz normaler Golflehrer. Ich meine, Base ist in Odelshausen. Jetzt gerade in der Wintersaison bin ich Indoor, wunderbar aufgehoben in der 70s Golf and Bar. Das ist eine ganz neue Indoor-Anlage, das absolute Nonplusultra, wo man hingehen kann in München am Frankfurter Ring. Mhm. Da werde ich jetzt bis Anfang April sein. Und dann wird es nach den Osterferien rausgehen, nach Odelshausen. Wie gesagt, man kann ganz normal übers Internet mit mir Stunden vereinbaren, weil ich einfach auch denke, ich möchte gerne meine Erfahrungen jedem weitergeben können. Also ich denke jetzt da nicht, dass ich da was Großartiges, Besonderes bin, sondern dass das jeder verdient hat, die Möglichkeit zu haben, das einfach mal zu erleben. Mein Golfunterricht ist ein bisschen was anderes wie von einem ganz normalen klassischen Golflehrer, würde ich jetzt mal sagen, weil bei mir einfach die Komponente vom Spielen noch dazu einfließen kann oder fließt. Und ich eben weiß, wie viel Geduld man dafür braucht. Mhm. Du hast gesagt, mit Ernährung und Fitness, also Ernährung hätte ich gerne noch mehr gemacht, aber irgendwann mit meinem Job noch als Mama und mit dieser ganzen Golfsache. Ich meine, meine Berufung ist wirklich der Golfcoach, das ist mein Ding, da komme ich her, da kenne ich mich am allerbesten aus. Das Fitness ist eine tolle Sache, es ist auch eine super Coaching-Angelegenheit, aber es ist halt mehr mein Hobby. Aber das mit dem Golf, das kann man auch sich selber, man kann sich auch super selber überzeugen, indem man auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischaut, Martina Eberl Coaching.
Mhm.
Da haben wir jetzt wirklich wir machen den schon ein bisschen länger, aber so, dass wir jetzt richtig gesagt haben, wir wollen das ordentlich in die Hand nehmen und nach vorne schieben mit diesen ganzen, mein Ziel ist es tatsächlich, das Golfen jemandem beizubringen oder näher zu bringen, ohne dass es so extrem kompliziert ist. Ja, so einfach wie möglich in Bildern. Mhm. Und das mache ich über diesen Kanal. Schaut mal vorbei.
Das machst du fantastisch. Es ist nämlich total, auch für Nicht-Golfer, total sehenswert.
Ja, danke
schön. Total schön gemacht.
Mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Es ist nichts anderes wie ein Live-Unterricht. Und das ist so ein bisschen, also wir haben viele Sachen in der Pipeline mit, natürlich auf Instagram bin ich auch viel, versuche da so kleine Reels immer wieder reinzugeben, was man für sein Training selber mit einbauen kann. Klar, man muss heutzutage gucken mit den ganzen Social-Media-Kanälen, dass man versucht, die Leute, die man erreichen möchte, dass man da die richtigen Kanäle dafür hat.
Mhm.
Und da sind wir wirklich dabei, immer besser zu werden, uns besser aufzustellen. Aber zurück wieder zu deiner Frage. Man kann mich ganz normal als Golflehrer und auf einem Buchungssystem, es nennt sich birdiecoach.com, kann man mich buchen.
Genau. Und natürlich auf Instagram findet ihr Martina Eberl auch, dann auch mit ganz kurzen Videos, jedes total lehrreich und schön und einfach und energetisch wertvoll, cool erklärt. Also wirklich schön. Steckt Danke. Da wahnsinnig viel Arbeit rein. Total toll. Ich meine es so.
Reinhard.
Ja, richtig cool. Genau, also normalerweise haben wir jetzt noch die Schnellfragerunde, aber wir haben schon, so viel Zeit und doch so wenig Themen getoucht. Martina, wir müssen uns unbedingt nochmal treffen.
Gerne.
Ich stelle dir nur noch eine Frage aus der Wow-Schnellfragerunde und das ist die Frage, Welches Wow darf es 2022 für dich geben?
Puh, ganz, oh, ganz viele Wows. Ich muss mich auf einen Wow beschränken.
Ja, kannst du auch, wenn dir da eine Palette aus dem Mund rausfällt, quasi, dann los.
Boah, Sabine, das ist eine harte Frage. Ganz ehrlich, ich versuche tatsächlich aus jedem Tag ein Wow zu machen. Das muss ich jetzt echt sagen, weil wenn ich jetzt so sage, ich habe eigentlich nicht so ein großes Ziel, auf das ich hinarbeite, sondern ich versuche tatsächlich jeden Tag besser zu werden und aus jedem Tag zu lernen. Und deswegen ist für mich eigentlich jeder Tag ein Wow. Wenn ich das jetzt mal so stehen lassen darf.
Das ist so eine Coach-Antwort. Aber nee, das lasse ich dir heute durchgehen.
Aber ich habe jetzt dieses Jahr, ich habe tatsächlich ein Wow mit meiner Familie vor. Mhm. Ja, wenn das gilt, ein privates Wow.
Ja, klar.
Und zwar werde ich tatsächlich, weil wir da vorher drüber gesprochen haben, in den Pfingstferien mit meinen Kindern dorthin fahren, wo mir der letzte Schlag gefehlt hat.
Okay, we're talking about...
we're talking about today. Daytona Beach, Florida.
Oh, yay!
Genau, das wird unser Wow-Urlaub dieses Jahr werden. Mhm. Aber für mich natürlich auch, weil sie natürlich die Mama immer kennen als Golfspielerin und sie kennen diese Geschichte mit Amerika und sie sind immer sehr glücklich, dass das nicht geklappt hat, weil sonst wären sie vielleicht Amerikaner und das fänden sie gar nicht so cool. Mhm. Wobei ich immer wieder sage, ihr müsst mal dahin, es ist gar nicht so schlecht dort. Das wird quasi unser Wow und das wird für mich auch persönlich ein ganz großes Wow werden, mit meinen Kindern mal dahin zu gehen, wo ich mein erstes Leben so ein bisschen verbracht habe.
Super cool. Und danach hören wir uns hier wieder. Dann berichtest
ja, gerne.
Du, wie es war.
Ja, super.
Ja?
Ja.
Alles cool. Ganz herzlichen Dank für dieses, wie immer, wunderschöne Gespräch. Ich hab dich lieb.
Ich dich auch, Sabine. Vielen Dank.
Bis bald.
Die Wow-Show.
Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtener.de.